Rubrik Jazz.
Und da erinnern wir jetzt an einen Mann, der den Jazz das letzte halbe Jahrhundert entscheidend mitgestaltet hat. Matthias Winkelmann. Mit seinem Label Enya Records hat er hunderte bedeutender Jazzplatten produziert und veröffentlicht, darunter legendäre Platten von Abdullah Ibrahim, Chet Baker oder Albert Mangelsdorf. Jetzt ist Winkelmann im Alter von 81 Jahren gestorben. Und bevor wir ihn und sein Lebenswerk würdigen, hier ein Ausschnitt aus dem ersten Album, das er veröffentlicht hat. Mal Waldron's Black Glory. So begann die Arbeit eines legendären Labels, Enya. Das steht für European Jazz News. Und wir wollen jetzt über den
New Jazz.
New Jazz, ja. Um Gottes Willen, habe ich auch was vergessen. Ja, Matthias Winkelmann, vielen Dank gleich für diese Korrektur. Wir sprechen jetzt über Matthias Winkelmann. Wie ist er denn zum Jazz gekommen, zu seinem eigenen Label?
Naja, er ist ja gebürtiger Berliner, ist in Frankfurt am Main aufgewachsen, hat dann erstmal studiert, ein bisschen was anderes, Wirtschaft und Soziologie, wollte eigentlich dann auch in die Entwicklungshilfe gehen. Und dann hat er sich aber unsterblich in den Jazz verliebt. Also er hat Platten von Louis Armstrong und von Charlie Parker gehört. Und er wollte unbedingt auch beruflich was mit dieser Musik machen. Und wie macht man das? Ja, man kann zum Beispiel ein Jazz-Label gründen. Ne?
Und das geht so einfach mal so ein Label zu gründen.
Ja und nein. Also er hatte tatsächlich ein bisschen Probleme, erstmal Geld zu bekommen. Ein bisschen was brauchte man, selbst wenn man ein kleines Independent-Label aufbauen wollte, dann schon. Also er bekam keinen Kredit von der Bank, war dann auch ziemlich frustriert, hat sich dann aber immerhin von seinem Vater 20.000 D-Mark damals ja noch leihen können und konnte die dann auch tatsächlich so nach anderthalb Jahren dann auch zurückzahlen. Und er hatte das auch nicht alleine aufgezogen, dieses Label, sondern er hatte einen Partner, Horst Weber hieß der, leider auch schon vor 10 Jahren gestorben. Das war ein ehemaliger Schneider, der auch in Japan gearbeitet hat und der aber auch ein totaler Jazz-Fan war.
Also zwei Außenseiter da bei diesem Label. Das erste Album erschien 1971, kam vom US-amerikanischen Pianisten Mal Waldron. Wie kam es dazu?
Also Mal Waldron hat damals in München gelebt und die beiden, die kannten sich ziemlich gut. Es gibt da so die Anekdote, dass Mal Waldron immer nachts so gegen 4 Uhr an der Tür geklopft hat von Matthias Winkelmann und meinte so, lass uns Schach spielen. Er war wohl auch ein passionierter Schachspieler. Aber er war natürlich auch ein besonderer Musiker. Also er hat in den 50er Jahren wahnsinnig wichtige Alben aufgenommen mit Billie Holiday. Er war ja der letzte Pianist von Billie Holiday. Hat auch mit John Coltrane aufgenommen und mit vielen, vielen anderen. War aber zu der Zeit nicht mehr so gut im Geschäft. Also hat er die USA verlassen und in Europa, ja, war nicht so die allerbeste Zeit. Und dann gab es also diese Platte Black Glory. Das war eine Live-Aufnahme und die haben dann, als sie veröffentlicht wurde, erstmal nur 5 ganze Freunde von Matthias Winkelmann gekauft.
Immerhin.
Ja, es waren Freundschaftsdienste natürlich. Es gab ja noch keinen Vertrieb. So, und dann hat der Matthias Winkelmann sich ins Auto gesetzt und ist die damals in der BRD dann rauf und runter gefahren, hat 200 Plattenläden besucht und abgefahren und hat seine Platten da positioniert. Und dadurch hatte er natürlich super Kontakte auch für alles, was kam. Und sein Kumpel und Mitstreiter Horst Weber wiederum, den ich gerade erwähnt habe, der ehemalige Schneider, der hatte wiederum sehr gute Kontakte eben nach Japan, wo er früher gearbeitet hat. Und Japan war ein ganz wichtiger Absatzmarkt für Jazz. Also das hat sich dann auch bezahlt gemacht. Und dann konnte er, also Matthias Winkelmann, auch ziemlich bald seinem Vater wieder ausbezahlen und die 20.000 D-Mark wieder auf den Tisch legen.
Also gut vernetzt waren sie, sehr, sehr engagiert, sehr umtriebig. Was für eine Vision, wenn er denn eine hatte, hat er denn Matthias Winkelmann?
Ja, ich habe ihn tatsächlich auch ein paar Mal getroffen, auch mal kurz mit ihm gesprochen und er hatte wirklich so einen Liebhaberansatz. Also er hat so, sein Credo war, wir stehen total auf die Musik und wir wollen auch, dass die veröffentlicht wird. Unabhängig jetzt erstmal davon, ob man damit jetzt viel Geld verdienen kann oder nicht. Er war da auch so in gewisser Weise auch so ein Missionär, ein Entdecker, der andere auch teilhaben lassen wollte an seinen Entdeckungen. Entdeckungen. Niemand, der so für eine ganz besondere Soundästhetik stand, der jetzt auch nicht so einen ganz großen Einfluss oft auf die Produktion hatte. Er hat manchmal auch fertige Produktionen einfach quasi eingekauft und sie dann später veröffentlicht. Und wenn man dann zum Beispiel ihn vergleicht mit dem anderen großen, wichtigen Labelmacher aus München, mit Manfred Eicher, der ja fast zeitgleich sein Label ECM damals an den Start gebracht hat, ganz andere Typen, die beiden. Also Manfred Eicher, der totale Sound-Ästhet und der auch extrem eng an den Produkten dann auch dran war. Mhm. Und Winkelmann, der dann eher ja, also auch den Musikern vertraut hat.
Und ging denn tatsächlich alles gut? Hat sich sein Vertrauen ausgezahlt bei Enya?
Also es ging erstaunlich gut. Es gab natürlich unterschiedliche Phasen. Man muss auch dazu sagen, gerade die 70er, 80er Jahre waren nicht so ganz leicht für Jazz. Und ab 1986 haben sich die beiden Gründer dann auch getrennt. Sie hatten unterschiedliche Vorstellungen. Der eine, Horst Weber, der wollte viel weniger Produktion veröffentlichen. Der andere, eben Matthias Winkelmann, wollte mehr. Dann haben die sich hingesetzt und haben gewürfelt, wer welche Künstlerinnen und Künstler kriegt, sozusagen in dem jeweiligen Katalog.
Die wussten das aber hoffentlich nicht.
Nee, also es war wirklich, ich meine, ich war nicht dabei und so, aber es klingt wirklich sehr, sehr lustig eigentlich. Und dann hat der Winkelmann ja auch tatsächlich viel mehr noch gemacht in den nächsten Jahrzehnten, also war sehr aktiv.
Ja, aber die Würfel waren jetzt nicht das einzige Kriterium, wonach er seine Künstler ausgewählt hat.
Nee, also er hat dann weiterhin ein gutes Gespür gehabt für die besonderen, für die starken Persönlichkeiten. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Er wollte keine Musiker haben, wie das ja oft so im Jazz manchmal üblich war, die immer nur rumjammern und dann hat er zum Beispiel ja, den wirklich einzigartigen deutschen Posaunisten Nils Wogram, den wir ja auch schon häufiger hier im Gespräch hatten, unter Vertrag genommen. Oder hat dann in den 90er Jahren angefangen, verstärkt Musik aufzunehmen und zu veröffentlichen von afrikanischen Acts oder aus dem arabischen Raum. Es gab dann tolle Platten, unter anderem mit dem Oud-Spieler Rabbi Abu Khalil. Das wurde dann auch vielfach World Jazz genannt und später auch gab es noch Projekte mit elektronischer Musik. Also er war da wirklich extrem offen und auch wenn er sich dann in den letzten Jahren schon aus dem aktiven, aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte, er hat den Staffelstab weitergegeben an Werner Aldinger und der hat eigentlich auch diese Ästhetik, finde ich, sehr gut auch so in die aktuelle Zeit gebracht.
Gibt es eigentlich so ein legendäres Album, das in seiner Zeit entstanden ist bei Enya?
Ja, also es gibt natürlich mehrere. Ich bin ein großer Liebhaber auch von diesen ganzen Abdullah Ibrahim-Alben. Damals ja sogar noch als Dollar Brand, also der südafrikanische Pianist, der ja eigentlich fast jährlich Alben da vorgelegt hat. Aber ein ganz besonderes war auf jeden Fall auch das letzte Konzert des Trompeters Chet Baker, aufgenommen 1988 in Hannover, 2 Wochen vor seinem tragischen Tod. Er ist ja damals dann aus dem Fenster leider gestürzt in Amsterdam. Eingespielt damals mit der NDR Big Band oder einem Sinfonieorchester. Und Matthias Winkelmann hat mal dazu gesagt, was das Köln-Konzert von Keith Jarrett für das Label ECM war. Das war Chet Bakers Last-Konzert für ihn und für das Label Enya. Das sagt, finde ich, einiges aus.
Ja, und daraus hören wir jetzt Musik. Den Titel muss ich eigentlich gar nicht ansagen. Ein Nachruf war das auf Matthias Winkelmann, ein großer Mann im Jazz. Danke, Matthias Wegener. Ja.